Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Es ist der Tag des Literaturnobelpreises im Doppelpack. Die Schwedische Akademie musste heute 2 Telefonate tätigen. 2 Preisträger versuchen zu erreichen. Und das mit Erfolg.
Peter Handke was in his home. Olga Tokarczuk was on a reading tour in Germany and had to pull a car to the side of the road.
Das ganz normale Leben. Peter Handke ging zu Hause ans Telefon und Olga Tokarczuk musste rechts ranfahren. Sie ist gerade auf einer Lesereise in Deutschland und saß im Auto, als das Telefon klingelte. Natürlich sprechen wir über beide in dieser Sendung, über die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk, Literaturnobelpreisträgerin 2018, und auch über den österreichischen Schriftsteller Peter Handke, Literaturnobelpreisträger 2019. Doch es ist nicht nur der Tag der zweifachen Preisvergabe, es ist auch der Tag nach dem Anschlag in Halle. Und das soll zuerst unser Thema sein. 2 Todesopfer auf offener Straße und in einem Imbiss erschossen. Dutzende jüdische Gläubige, die gerade ihren höchsten Feiertag, Yom Kippur, in der Synagoge von Halle begehen und nur mit großem Glück, da ohne Polizeischutz, einem Anschlag durch den schwer bewaffneten Täter entkommen. Der gestrige Tag. Die antisemitischen Motive des Täters stehen außer Frage. Deshalb habe ich vor der Sendung mit dem Historiker, dem Antisemitismus- und Emotionsforscher Uffe Jensen gesprochen vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat auch bei uns im Deutschlandfunk mangelnde Polizeipräsenz vor vielen jüdischen Einrichtungen in Deutschland beklagt. Auch der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle sagte, es gebe keine Polizeikontrollen vor der Synagoge, obwohl man darum bitte. Das soll jetzt geändert werden. Und dennoch, wie erklären Sie, wie deuten Sie solch einen bisher ausbleibenden Polizeischutz, Herr Jensen? Ist das eine Form der Nachlässigkeit oder beginnt für Sie da bereits Antisemitismus?
Also ich denke, dass es wahrscheinlich eine Nachlässigkeit ist, die natürlich nicht zu verzeihen ist. Das Problem ist, dass viele Gemeinden in den letzten Jahren in Deutschland entstanden sind, wo sich die lokale Polizei manchmal nicht so recht durchsieht, die zu schützen jeweils. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, sondern eine Einordnung. Bei den großen Gemeinden klappt das schon sehr gut. Und da wäre dann in Berlin oder in Frankfurt oder in München wäre sicherlich schon jemand dort vor Ort gewesen. Aber in Halle war das eben nicht der Fall. Und das hatte schreckliche Folgen jetzt.
Aber ist die Tatsache, dass man in Deutschland im Jahr 2019 jüdische Einrichtungen schützen sollte durch Polizeikräfte, ist das nicht schon Antisemitismus?
Das ist auf jeden Fall natürlich ein Hinweis darauf, dass es Antisemitismus, virulenten, auch gewaltbereiten Antisemitismus in der Gesellschaft gibt. Aber das wissen wir auch schon seit Jahren. Und seit Jahren hat es auch immer wieder Vorfälle gegeben, jüdische Friedhöfe, die geschändet werden oder Beschmierungen, die an Synagogen stattfinden oder eben auch verbale Attacken gegen individuelle Juden. Das passiert leider immer wieder und auch häufig.
Das passiert leider immer wieder häufig, sagen Sie. Gestern und auch heute Morgen hat Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland zu mehr Zivilcourage gegen Antisemitismus im ganz normalen Alltag aufgefordert. Wie verbreitet ist er im Jahr 2019 in Deutschland?
Also es ist auf jeden Fall verbreiteter, als man gemeinhin glaubt und auch glauben will. Und natürlich ist Zivilcourage gerade im Alltag immer ein wichtiger Punkt. Da hat Herr Schuster schon ganz recht, weil die Leute, die am Ende zur Gewalt vielleicht greifen, wie dieser Attentäter gestern, die verweisen immer wieder darauf, dass sie sich aufgefordert gefühlt haben von einer breiten Mehrheit, die ja letztlich doch denkt, was sie jetzt dann in die Tat umsetzen. Und wenn da häufiger gegengesprochen wird und auch im Alltag in den Kneipen oder an der Schule oder sonst wie auch Protest kommt, dann fühlen sich solche Attentäter eben nicht bestärkt, wie das jetzt offensichtlich der Fall gewesen sein muss.
Wäre denn aber nicht Bildung die beste Prävention, das beste Mittel gegen Antisemitismus?
Natürlich, und da muss man auch noch viel machen. Gerade an den Schulen wird Antisemitismus häufig mit Nationalsozialismus gleichgesetzt, während man sehr wenig eigentlich über Antisemitismus und Vorurteile und Rassismus selber spricht. Und da müssen wir sicher sehr viel mehr tun. Ein ganz anderes Problem ist natürlich die Radikalisierung im Internet, gegen die wir auch vorgehen müssen. Das ist ja in diesem Fall offensichtlich auch ein Problem gewesen.
Nun ist es auch der Tag 1, immer wieder der Tag der Schuldzuweisungen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU sprach unter anderem von geistigen Brandstiftern und ernannte namentlich den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. Herrmann sagte nämlich, Höcke sei einer der geistigen Brandstifter, wenn es darum gehe, wieder mehr Antisemitismus in unserem Land zu verbreiten. Jetzt frage ich Sie, Herr Jensen, explizit als Emotionsforscher, wie hilfreich sind solche namentlichen Schuldzuweisungen in einer gegenwärtigen Debatte?
Häufig führen die natürlich dazu, dass sich die Gegenseite dann wieder darüber aufregt und es führt alles vom Thema weg und ist nicht hilfreich. Aber wie ich eben schon sagte, es ist natürlich wichtig, dass es ein Klima gibt, in dem bestimmte radikale Kräfte glauben, sich aufgefordert zu fühlen. Und dagegen müssen wir vorgehen. Und das muss auch die AfD und auch andere Parteien müssen sich davon deutlich distanzieren. Und zwar auch von den Gewalttaten als solches. Nicht nur, weil es jetzt in diesem Fall schlimmerweise gegen Juden war, sondern gegen Gewalt, gegen Minderheiten allgemein muss eben auch die AfD sich klar positionieren, meiner Meinung nach.
Jetzt sprechen viele nach dem gestrigen Anschlag von einer neuen Dimension und von einem neuen Kapitel des Antisemitismus und der rechtsradikalen Gewalt. Ist es Ihrer Meinung nach auch so? Ist es neu oder haben wir es nicht eher mit einer Kontinuität des Antisemitismus in Deutschland über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte zu tun?
Also je nachdem, wie man das misst, das ist ein Messproblem, würde ich aber schon sagen, dass wir vielleicht nach einigen Jahren der relativen Ruhe jetzt wieder einen Höhepunkt haben, der aber vergleichbar ist mit Höhepunkten, die wir vorher hatten in den 90er Jahren, in den frühen 2000er Jahren. Wir Antisemitismusforscher gehen eigentlich davon aus, dass gerade der Antisemitismus von Rechtsextremen relativ konstant ist. Der äußert sich mal weniger, mal mehr, aber er ist in der Gesellschaft virulent vorhanden. Und das Problem ist in der Tat deswegen eben auch älter. Auch das Problem von Gewalt gegen Juden ist keineswegs völlig neu.
Gestern ist nicht nur der jüdische Feiertag Yom Kippur, das Versöhnungsfest, gefeiert worden, sondern auch in Leipzig der 30. Jahrestag der großen Demonstration vom 9. Oktober 89 begangen und geehrt worden. Bringt mich eben zu der Frage, auf die Zeit der DDR zu blicken und Sie zu fragen, wie präsent Antisemitismus damals war und wie man damals damit umgegangen ist.
Natürlich ist der Attentäter, wie wir es bis jetzt wissen, nicht in der DDR geboren, sondern danach. Aber es gab schon auch in der DDR Strukturen, die Antisemitismus begünstigten. Einmal der offizielle Antizionismus des Staates der DDR und dann aber auch Neonazi-Strukturen, die man in den 80er Jahren auch nicht bekämpft hat in der DDR. Und da gibt es eine große Kontinuitätslinie bis in die Gegenwart von einem gewaltbereiten Milieu, das aber auch nicht nur aus Ostdeutschen besteht, sondern deren Führungskader sind in den letzten Jahren vor allem Westdeutsche.
Das sagt Uffe Jensen, der stellvertretende Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Wechseln wir nach Stockholm, wo sich heute Mittag die schwedische Akademie modern gab und selbst reflektiert, nachdem im vergangenen Jahr ja ein Skandal die Akademie erschüttert und die öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten und Akademieaustritte die Literaturnobelpreisvergabe verhindert hatte. Heute also die Wiedergutmachung, die Akademie im neuen Gewand und gleich zwei Literaturnobelpreise. Rückwirkend, wie es so schön heißt, für das Jahr 2018 erhielt ihn die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk, Jahrgang 1962 ist sie. Heute Morgen noch, vor dem Anruf aus Stockholm, hat sie mit unseren Kollegen von Deutschlandfunk Kultur telefoniert. Da sah sie sich noch nicht in der Rolle der Preisträgerin.
Also für mich fühlt sich das irgendwie surreal, nicht real an. Ich fühle, ich bin etwas zu jung, um als Kandidatin wirklich für diesen Literaturnobelpreis zu stehen.
Alter hin oder her, wenige Stunden später war sie Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Autorin zahlreicher Romane und Erzählungen, gerade erst vor wenigen Tagen erschien von ihr auf Deutsch die Jakobsbücher. Meine Kollegin Sabine Adler kennt ihr literarisches Werk gut, kennt Olga Tokarczuk auch persönlich. Frau Adler, das Literaturnobelpreiskomitee betonte heute die Fähigkeit, etwas zu erfassen, das fast über das menschliche Verstehen hinausgehe. Können Sie uns erklären, was genau damit gemeint ist, wenn vom literarischen Werk von Olga Tokarczuk die Rede ist?
Ich glaube, damit ist gemeint, dass sie unglaublich viele Schichten einzieht, dass sie ganz genau beobachtet, dass sie sehr eng bei der Figur bleibt, sie aber in einen großen Kontext stellt und sozusagen ein ganz neues Universum ringsrum erschafft. Und das ist eine ganz besondere erzählerische Fähigkeit von ihr.
Die Rede war ja, glaube ich, als es um dieses Erfassen des menschlich Nichtverstehbaren ging, da war die Rede von den Jakobsbüchern. Worum geht es genau in dem Buch?
Also das sind eben genau 7 Bücher in einem und ein sehr, sehr umfänglicher historischer Roman. Er dreht sich um die Figur von Jakob Frank. Das ist ein polnischer Jude. Das ist eine reale Figur und eine international agierende Figur. Und international agierend deshalb, weil der die Religionen sozusagen wechselt wie die Hemden. Er flieht erst aus dem viel zu eng gewordenen jüdischen Städtel, tritt dann in Istanbul zum Islam über und lässt sich dann schließlich taufen. Er hat tausende Anhänger, die sogenannten Frankisten, also das gab es alles eben tatsächlich. Und Olga Tokarczuk verweist damit auf diese multiethnische, multikonfessionelle Vergangenheit Polens. Und das ist ganz besonders wichtig, weil eben gerade dieses jetzige Polen so sehr verengt auf das katholische Polen abhebt.
Ist das denn Ihr Thema, die Vergangenheit Polens und die Auseinandersetzung in Polen mit der eigenen Vergangenheit des Landes?
Sagen wir so, ist es auch ein Thema, aber sie ist eine eine vielseitige Autorin. Sie ist eine Autorin, die zum Beispiel Geschichten in der Provinz ansiedelt, aber niemals provinziell ist. Sie ist eine Autorin, die Zeitgeist aufgreift, auch sehr aktuelle Schauplätze, Metropolen, zum Beispiel einen Flughafen und dann eben auch da wieder ganz eigene Geschichten, einen ganz, ganz eigenen, sehr fantasievollen Blick auf diese Schauplätze hat. Sie ist Schriftstellerin, die ihre Figuren auswählt. Man hat manchmal den Eindruck, dass es ihr besonders diese schrägen, diese schrulligen Charaktere angetan haben. Und das verweist vielleicht auf ihren Ursprung. Sie ist nämlich eigentlich Psychologin und sie hat mal mit verhaltensauffälligen Jugendlichen gearbeitet. Also daher könnte eben auch so eine Vorliebe kommen. Also das, was sie macht, Sie haben es ja auch schon angedeutet, sie ist eine Erzählerin, sie hat Gedichte geschrieben, sie schreibt Romane durchaus, auch Thriller, also Kriminalromane. Also sie ist enorm vielseitig und eine wirklich sehr, sehr fantasiebegabte Autorin.
Und sie lebt deutlich in der Gegenwart, sie meldet sich regelmäßig politisch auch zu Wort. Welche Rolle kommt Olga Tokarczuk dazu im derzeit PiS-regierten Polen?
Also sie ist eine mahnende Stimme und das wichtigste Thema ist, dass sie sagt, Polen hat eben nicht diese eine simplifizierte Geschichte, die die jetzige Regierung unbedingt ausgearbeitet wissen möchte, sondern die polnische Geschichte ist wie in fast jedem Land eine mit Schatten und mit Lichtseiten. Und sie verweist eben nicht nur, wie man meinen könnte und wie man immer hört, auf das Verhältnis zu den Juden und auch Pogromen, die es immer in der polnischen Geschichte gegeben hat, sondern sie geht viel, viel weiter zurück beziehungsweise schaut noch in andere Richtungen. Sie sagt, dass Polen zum Beispiel im 17. und 18. Jahrhundert durchaus so etwas wie Kolonialismus gemacht hat, eine solche Vergangenheit hat, nämlich gegenüber der heutigen Ukraine und Weißrussland, dass also der Wohlstand Polens unter anderem eben auch darauf fußt oder dass es Leibeigenschaft gab, dass Bauern wie Sklaven behandelt wurden und sie möchte, dass die Finger in diese Wunden auch gelegt werden.
Sabine Adler über die Literaturnobelpreisträgerin 2018, die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk. Heute Abend übrigens liest sie in Bielefeld. Kommen wir zum diesjährigen Preisträger, zum 76-jährigen österreichischen Schriftsteller Peter Handke, der vom Literaturnobelpreis eigentlich nicht viel hält. Das zumindest hat er vor einigen Jahren gesagt. Einen Moment der Aufmerksamkeit gebe es, aber fürs Lesen bringe die Auszeichnung nichts. Lesen kann man von Peter Handke mehr als 70 Erzählungen und Prosawerke. Er hat knapp 2 Dutzend Theaterstücke geschrieben. Er übersetzt ins Deutsche, zeichnet, füllt seit Mitte der 70er unzählige Tagebücher. Aber lassen wir Peter Handke doch einfach sich selbst vorstellen.
Ich bin ein Schreiber, ich bin ein Erzähler, ich bin ein Schriftsteller. Und das ist ein großer Beruf.
Ein großer Beruf, wie wahr? Mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger konnte ich vor der Sendung über Peter Handke sprechen. Fangen wir, Herr Böttiger, mit dem vermeintlich Banalen mal an, mit den zahlreichen Notizbüchern, die sich zum Großteil bereits im Besitz des Deutschen Literaturarchivs in Marbach befinden. Hat Handke die zur hohen Literatur erhoben?
Ja, das ist eine Arbeitsgrundlage, das ist keine hohe Literatur. Er notiert seine Beobachtungen auf seinen Spaziergängen rund um Versailles oder wenn er Pilze findet in den Wäldern. Das hält er fest, er macht auch Zeichnungen dazu. Und das ist die Grundlage für seine späteren Texte, die er in Prosa schreibt und in Buchform veröffentlicht.
Sie haben Versailles genannt. Peter Handke lebt seit langem in Paris. Trotzdem kann man ihn vielleicht so etwas wie einen literarischen Weltreisenden nennen. Würden Sie mir dazu stimmen?
Er hatte eine Phase, als er 3 Jahre lang durch die ganze Welt reiste, Anfang der 80er Jahre. Aber im Grunde ist er doch relativ sesshaft. Also sein Elysium bei Versailles, da wohnt er jetzt schon sehr lange. Ich glaube, die Gänge, die er jeden Tag macht in seinem kleinen Ort, in die Wälder, in diese Hügelzüge rund um Paris, das ist so das, woraus er schöpft. Und mittlerweile ist die Zeit der weiten Reisen, glaube ich, vorbei.
Kann man aus seinen Texten, er schreibt seit einem halben Jahrhundert, da veröffentlicht er Texte, kann man so etwas wie Kernthemen ausmachen, die Themen, die Peter Handke immer wieder aufgreift?
Na, das Interessante ist, dass er sehr verschiedene Phasen durchlaufend hatte. Also wenn man den jungen Handke mit jetzt dem späten Handke vergleicht, dann hat man schon Schwierigkeiten, da denselben Autor zu sehen. Er ist ja hervorgetreten, ganz früh als 24-Jähriger wurde er durch einen 3-minütigen Auftritt bei der Gruppe 47 weltberühmt. Und dieser Auftritt war eine Provokation und er wollte diese Provokation haben. Er stilisierte sich als Angry Young Man im Vorfeld der 68er-Bewegung. Und ab diesem Moment beherrschte er die Schlagzeilen. Er hatte auch so eine Popfrisur wie die Beatles. Und die nächste Phase von Handke waren Erzählungen, die das Pop-Lebensgefühl der 70er Jahre repräsentierten. Und als das an ein Ende gelangt war, gab es eine interessante Wende und Kehre, wo er eine neue Romantik entdeckt hat. Also es gibt sehr viele verschiedene Handkes, nicht nur den späten Weißen, der an Goethes Wanderjahre anknüpft.
Die Schwedische Akademie lobt in ihrer Begründung den sprachlichen Einfallsreichtum Handkes. Ist es eigentlich auch schwierig, sozusagen die Sprache von Handke auszumachen, weil Sie die verschiedenen Phasen dieses langen Literatenlebens schon beschrieben haben? Oder kann man so etwas wie die eine Sprache ausmachen?
Er hat sich schon immer für das Abseitige, für das Randständige interessiert. Er stammt ja aus einem kleinbäuerlichen Haushalt, schwierigste ländliche Verhältnisse. Und der Blick auf Randzonen, auf Zwischenbereiche, das macht ihn immer aus. Und deswegen spielt das Saumselige, die Schwellen, die spielen bei ihm immer eine ganz große Rolle. Unscheinbare kleine Zonen, die von der Öffentlichkeit übergangen werden, die von der landläufigen Sprache übergangen werden. Das hebt er hervor. In seiner programmatischen Schrift Die Lehre der Sainte-Victoire ist es sehr schön dargestellt. Oder in seinen Versuchen, Versuch über die Jukebox, Versuch über die Müdigkeit, wo er Epiphanien des Alltags beschreibt. Das ist, glaube ich, das Charakteristikum seiner Schreibweise.
Greifen wir noch mal ein großes Bühnenwerk heraus, die Publikumsbeschimpfung, wahrscheinlich sein bekanntestes Theaterstück. Unterscheiden Sie, Herr Böttiger, zwischen dem Prosa-Autoren und dem Theaterautoren Handke?
Ja, das kann man eigentlich kaum machen, weil auch die Prosa-Stücke nehmen theatralische Formen auf. Also in den letzten Prosa-Büchern gibt es Passagen, die genauso auch in seinen Theaterstücken stehen könnten. Also die Stunde, in der wir nichts voneinander wussten, ein Theaterstück, besteht aus einer Beschreibung von Personen, die schweigend auf die Bühne gehen. Und solche Beschreibungen, die für die Bühne gedacht sind, die finden sich genauso auch in seinen Prosa-Stücken. Also er ist ein Spieler. Er ist auch einer, der gerne in Rollen hineinschlüpft. Das ist eigentlich ein theatralischer Typ, der auch viele Widersprüche in sich vereinigt. Also man kann nicht unbedingt sagen, das ist der eine Handke, weil er verschiedene Gesichter hat. Deswegen ist die Theaterbühne auch ein Lebenselixier von ihm. Also er kann bezaubernd, wunderbar sein, aber gleichzeitig auch aggressiv und jähzornig. Also ein theatralischer Mensch auf jeden Fall.
Ja, das bringt mich zu der heftigen Kritik, die er geerntet hat für seine Parteinahme für Serbien während der Balkankriege in den 90ern. 2006 trat er dann auch noch als Grabredner bei der Beerdigung von Slobodan Milosevic in Erscheinung. Hat sich Handke damit immer wieder selbst an den Rand oder vielleicht sogar ins Aus der Literaturszene befördert?
Er hat sich immer jenseits der bürgerlichen Normen aufgehalten. Also wenn er jetzt auch beim Nobelpreis antreten sollte, finde ich das jetzt schon lustig, wenn er plötzlich in einen Frack auftreten will, weil das passt überhaupt nicht zu ihm. Er ist einer, der auf die bürgerlichen Rituale eher verächtlich blickt. Und dieses Eintreten für Milosevic ist damals tagesjournalistisch völlig falsch eingeschätzt worden. Im Nachhinein kann man sagen, selbst politisch, obwohl das gar nicht sein Movens war, selbst politisch hat er darauf hingewiesen, dass es damals einfach falsch war, dass die Serben die Bösen waren und die Kroaten die Guten. Er hat einfach den Zerfall Jugoslawiens beklagt und auch die Außenpolitik der westlichen Länder, wie sie damit umgegangen sind. Und Jugoslawien ist für Peter Handke sein Kindheitsland, sein Märchenland. Seine Mutter war slowenischer Abstammung und er trauert einfach diesem Verlust seines Kindheitstraums nach, das benachbarte Jugoslawien, das für ihn sehr viele Wunder bereithielt.
Helmut Böttiger, ein Blick nach Stockholm noch einmal. Heute zwei Preise am selben Tag. Die Schwedische Akademie hat es uns versucht, schmackhaft zu machen. Finden Sie es eine richtige Entscheidung, dass wir zwei Literaten heute feiern und sich zwei diesen Tag aber auch in einer gewissen Weise teilen müssen?
Also es ist alles merkwürdig, was mit der Schwedischen Akademie in den letzten Jahren zusammenhängt. Zwei Entscheidungen entwerten sich natürlich gegenseitig und gleichzeitig will dann die Schwedische Akademie so tun, wie wenn nichts gewesen wäre und zum Business as usual übergehen. Aber ich muss sagen, dass diese beiden Autoren natürlich große Autoren sind. Das ist auch ein kleiner Unterschied zu bestimmten Modeerscheinungen der letzten Entscheidungen. Und gerade bei Peter Handke muss man sagen, egal wie man zu ihm steht, das ist ein prägender Autor der letzten Jahrzehnte, das ist eine ganz entscheidende literarische Stimme seit den 60er Jahren und man muss ihn wirklich für einen großen Autor erklären.
Das sagt der Literaturkritiker Helmut Böttiger über den diesjährigen Literaturnobelpreisträger Peter Handke. Wir kommen noch einmal zurück zum gestrigen Anschlag in Halle. Dort trauert die Bevölkerung und die Bühnen in Halle schließen sich an. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
Wir sind erschüttert über den gestrigen Anschlag auf die hallische Synagoge zu Yom Kippur, bei dem zwei Bürgerinnen ermordet und weitere Menschen verletzt wurden, heißt es heute in einer Mitteilung der Theater, der Oper und des Orchesters der Stadt. Matthias Brenner, Intendant des Neuen und des Thalia-Theaters in Halle, spricht sogar von Bürgerkrieg. Florian Lutz und Michael von Zurmühlen von der Operhalle beklagen, dass das Gewaltpotenzial und die Existenz rechtsextremer Strukturen viel zu lange heruntergespielt wurden. Und Ariane Matiak, Generalmusikdirektorin in Halle, kündigte in der Erklärung außerdem an, die kommenden Konzerte am Sonntag und Montag als Gedenkkonzerte zu spielen. Die Akademie der Künste in Berlin äußerte sich heute ebenfalls entsetzt und besorgt. Deren Präsidentin Janine Meerapfel forderte von der Politik einen besseren Schutz für jüdisches Leben in Deutschland. Auch der Zeithistoriker Norbert Frey, der an der Schiller-Universität in Jena lehrt, sagte im Interview für den Deutschlandfunk, dass die Tat in Halle eine neue Dimension bedeute, wenn es um Antisemitismus in Deutschland geht.
Und zugleich ist es eine, die natürlich auch zurückdenken lässt an die 80er Jahre, über die frühen 80er Jahre, Oktoberfestattentat, das eine und kurz danach der Mord an einem jüdischen Verleger in Erlangen und an seiner Lebensgefährtin. Es gibt eben auch viele Dinge, das ist ein Beispiel dafür, die wir schon wieder ins kollektive Vergessen übergeben haben.
Das ganze Interview mit dem Zeithistoriker Norbert Frey hören Sie am Sonntag um 17.05 Uhr in den Kulturfragen im Deutschlandfunk. Und auch das Deutsche Pen-Zentrum wendet sich heute mit einer Warnung an die Öffentlichkeit. Der Schriftstellerverband sieht immer mehr Druck auf die Meinungsfreiheit seitens des rechten Spektrums. Beispielhaft dafür sei das juristische Vorgehen gegen das Buch »Völkische Landnahme – Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos« von Andrea Röpke und Andreas Speit. Die beiden Autoren beschreiben, wie gezielt auf dem Land eine nationalistische Unterwanderung mit Öko-Anstrich stattfindet. Mehrere völkische Aktivisten, die in dem Buch namentlich genannt werden, haben versucht, Abmahnungen durchzusetzen, bislang ohne Erfolg. Vor einem Jahr hatte das Pen-Zentrum in Kooperation mit der Uni Rostock eine Studie herausgegeben, in der viele Autorinnen und Autoren von Einschüchterungsversuchen, Bedrohungen und Hass gegen sie berichtet haben. Jeder fünfte Autor gab an, deswegen weniger kritisch über Themen zu schreiben.
Soweit die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Die Reaktionen auf den Anschlag gestern in Halle und den aktuellen Ermittlungsstand, den liefern gleich die Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute an diesem 10.10. mit Marja Elmenreich am Mikrofon.